In der neuen Predigtreihe beschäftigen wir uns mit einem weiteren Abschnitt aus dem Kolosserbrief. Ich habe ja vor, in nächster Zeit den ganzen Kolosserbrief Vers um Vers, Schritt um Schritt mit uns anzuschauen. Paulus beschrieb im vorgehenden Abschnitt, wie einzigartig Jesus in jeder Hinsicht ist. Jesus existiert, bevor die unsichtbare und sichtbare Welt geschaffen wurden. Er steht über der ganzen Schöpfung. Er ist das Haupt der Gemeinde und er ist am Kreuz für unsere Schuld gestorben, hat für uns bezahlt. Man spürt Paulus die Begeisterung für diese Tatsachen ab. Für ihn, so wie vermutlich für die meisten von uns, ist das die wichtigste Botschaft, die je auf dieser Erde verkündigt wurde. Und die wichtigste Botschaft, die je über diese Erde geht, ist diese Botschaft von Jesus Christus. Und über Jahrtausende bleibt sie aktuell und bedeutungsvoll bis zum heutigen Tag. Diese Botschaft müssen die Menschen hören und deshalb beauftragt Jesus seine Jünger, bevor er zu seinem Vater zurückgeht, geht zu allen Völkern und macht die Menschen zu meinen Jüngern, tauft sie auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Das ist der wichtigste Auftrag, den Jesus seinen Jüngern gab. Ein Auftrag, den Paulus zu seinem eigenen Auftrag gemacht hat. Und das ist auch der Auftrag, der auch für unsere Gemeinde bis heute der wichtigste Auftrag ist. Wir sind nicht einfach da, damit wir es schön haben miteinander. Das ist auch schön, aber wir haben als Gemeinde, als Leib Jesu, haben wir einen Auftrag, die Verbreitung der besten Botschaft dieser Welt. Und im Kolosserbrief, Kapitel 1, Verse 24 bis 29, spricht Paulus über diesen Auftrag, den er als Apostel hat. Er spricht darüber, wie er diesen Auftrag ausführt und was ihm dabei begegnet. Und deshalb habe ich diese Predigtreihe den Titel Der wichtigste Auftrag gegeben und heute Morgen werden wir uns mit diesem, diesem ersten Thema, der Auftrag fordert persönliche Opfer. Und ich lese die Verse 1, 24 bis 25. Angesichts von all dem freue ich mich auch über die Nöte, die ich durchmachen muss, denn sie kommen euch zugute. Sie gehören zu den Bedrängnissen um Christi willen, die nach Gottes Plan noch ausstehen und was ich davon an meinem eigenen Körper erleide, nehme ich damit dem Leib von Christus ab der Gemeinde, zu deren Diener Gott mich gemacht hat. Er hat mir nämlich in Übereinstimmung mit seinem Plan die Aufgabe anvertraut, euch seine Botschaft in ihrem ganzen Umfang bekannt zu machen. Zuerst werden wir sehen, dass sinnvolle Opfer Freude machen. Opfer machen Freude. Paulus hat ein handfestes Problem. Er, der große Apostel der Heiden, wenigstens äußerlich betrachtet, ist blockiert. Er sitzt im Gefängnis. Diesen Brief an die Christen in Kolossä, wo wir übrigens auch, Kolossä werden wir auch besuchen, wenn wir die Türkei-Rundreise machen, diese Studienreise. Also diesen Brief schrieb, sitzt er im Gefängnis. Ein Häftling. Es ist anzunehmen, dass die Kolosser über diese Situation nicht erfreut waren. Der große und bekannte Botschafter des Königs aller Könige, der sagt, dass Gott alle Macht im Himmel und auf Erden gegeben ist, er sitzt im Gefängnis fest. Dabei sollte er doch diese beste Botschaft verbreiten. Und vielleicht sorgten sich die Christen um ihren Leiter, der im Gebiet von Kleinasien großen Einfluss ausübte und indirekt an der Gründung der Gemeinde in Kolosse beteiligt war. Wie geht es Paulus im Gefängnis, mögen sie gedacht und gefragt haben. Wird er nun aufgeben? Hat er nun genug von diesem Auftrag? Es ist ja nicht das erste Mal, dass er festsitzt. Ist er traurig und frustriert, dass Jesus das zugelassen hat, dass er im Gefängnis sitzt? Nein. Nichts von dem trifft zu. Paulus ist weder frustriert, noch zweifelt er an der Allmacht Gottes. Sonst hätte er nicht einige Sätze vorher gesagt, Jesus war vor allem anderen da und alles besteht durch ihn. Alles besteht durch ihn. Er ist immer noch am Werk. Paulus lässt sich durch diese Situation nicht niederdrücken. Er sitzt im Gefängnis und was macht er? Er freut sich. Angesichts von all dem freue ich mich über die Nöte, die ich durchmachen muss, denn sie kommen euch zugute. Paulus will kein Mitleid von den Kolossen. Es ist typisch für ihn, dass er nicht seine Person zum Thema macht, sondern immer den wichtigsten Auftrag vor Augen hat. Er hätte ja sagen können, jetzt denkt an mich, betet für mich, dass ich möglichst schnell aus diesem Gefängnis komme. Ich bin langsam müde, hier im Gefängnis zu sitzen. Nein, ich freue mich, sagt er. Er macht nicht sich zum Thema. Dass er im Gefängnis sitzt, das kann ihn in seinen Fundamenten nicht erschüttern. Er zweifelt deswegen nicht an der Wichtigkeit der Botschaft und schon gar nicht an der Allmacht Gottes. Paulus ist in seiner Überzeugung gefestigt. Wie er nach Rom schreibt, ich bin überzeugt, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch unsichtbare Mächte, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, noch gottfeindliche Kräfte uns je von der Liebe Gottes trennen kann, die uns geschenkt ist in Jesus Christus, unserem Herrn. Das war die tiefste Überzeugung von Paulus. Das Gefängnis trennt mich nicht von der Liebe Gottes. Wenn sie mich steinigen, das trennt mich nicht von der Liebe Gottes. Wenn ich sterbe, das trennt mich nicht von der Liebe Gottes. Also auch diese Gefangenschaft wird Paulus nicht von der Liebe Gottes trennen. Schließlich hat er Grund zur Freude, denn angesichts von all dem freue ich mich auch über die Nöte, die ich durchmachen muss, denn sie kommen euch zugute. Angesichts der Einzigartigkeit von Jesus und was er für uns getan hat, freut sich Paulus, dass er mit seinem Leben an diesem Auftrag beteiligt ist. Er freut sich darüber, dass die Opfer, die er bringt, schlussendlich der Gemeinde zugute kommen. Hätte Paulus nach seinen ersten Verfolgungen, die er erlebt hatte, aufgegeben, dann wäre vermutlich die Gemeinde in Kolosse nicht entstanden. Die Gemeinde profitiert also von seinem Opfer. Paulus weiß, der wichtigste Auftrag fordert persönliche Opfer. Er sagt, sie gehören zu den Bedrängnissen um Christi willen, die nach Gottes Plan noch ausstehen. Und was ich davon an meinem eigenen Körper erleide, nehme ich damit dem Leib von Christus ab, der Gemeinde. Leiden und Bedrängnisse lassen sich nicht vermeiden, sagt Paulus. Es gehört dazu. Schließlich behauptet Jesus nie, seine Nachfolger würden von Verfolgung verschont und vor allem bewahrt werden. Im Gegenteil, ein Diener, sagt Jesus seinen Jüngern, ist nicht größer als sein Herr. Wenn sie mich verfolgt haben, werden sie auch euch verfolgen. Paulus kennt die Verfolgung sogar von der anderen Seite. Von der Seite des Verfolgers. Denn er war einer der eifrigsten und fanatischsten Verfolger der jungen, entstehenden Gemeinde der Christen. Er war der, der sich freute, wenn ein Christ ermordet wurde, weil er Christ ist. Denn er wollte diese Jesusbewegung ausrotten. Und als Jesus ihm später begegnete, änderte sich sein Leben. Das wissen wir ja. Und Jesus sagte über seine Zukunft, ich will ihm zeigen, wie viel er von jetzt an um meines Namens willen leiden muss. Mit dem Gedanken des Leidens, weil wir Jesus folgen, tun wir uns schwer. Wir sind uns gewohnt, möglichst alle Schmerzen zu beseitigen. Wir wollen möglichst schmerzlos sterben, das höre ich überall. Ja, ich sterbe, habe ich keine Angst, aber von den Schmerzen. Und wir können heute die Schmerzen wegnehmen und auch ich möchte schmerzlos sterben. Wer leidet denn schon gern? Wir sind lieber gesund, frei und glücklich, oder? Gerne hören wir, dass Jesus unser Leben bereichert, dass unser Leben in jeder Hinsicht besser wird, wenn wir Jesus nachfolgen. Jesus, der uns erfolgreicher werden lässt und uns vor Gefahren schützt. Und wenn uns dann trotzdem etwas zustoßen sollte, wird er uns wieder heraushelfen. Jesus, mein Freund und Helfer. Und wenn Jesus nicht hilft? Wenn er meine Bitte nicht erhört, wenn mein Erfolg nicht so ist, wie ich mir das erhofft habe, wenn ich krank bleibe, wenn ich keine Arbeit finde, was bedeutet mir Jesus dann? Wir definieren unser Leid über persönliche Einbrüche in unserem Leben, wie Krankheit, Arbeitslosigkeit, gescheiterte Beziehungen und so weiter. Das sind tatsächlich leidvolle Erfahrungen, die wir machen. Das ist Leid und wir erleben das als leidvoll. Doch Paulus und Jesus sprechen nicht von diesem Leid, die jedem Menschen zustoßen, ob er Christ ist oder nicht. Leiden und Nöte, die einfach zum Leben gehören, egal, von dem spricht Jesus nicht. Jesus und Paulus sprechen von Leiden und Einschränkungen im Leben, die wir erfahren, weil wir Christen sind. Oder anders gesagt, Leiden, die wir nicht hätten, würden wir Jesus nicht nachfolgen. So schlicht und einfach. So mutigt Paulus die Christen in einer für uns vielleicht befremdend klingenden Weise. Es heißt in der Apostelgeschichte, in allen drei Städten, Lystra, Ikonion und Antiochia, stärkten sie die Jünger in ihrem Vertrauen auf Jesus und ermutigten sie dazu, unbeirrt am Glauben festzuhalten. Nach Gottes Plan, so sagten sie zu ihnen, müssen wir viel Schweres durchmachen, ehe wir in sein Reich kommen. Das war die Ermutigung. Haltet fest und wisst, wir müssen viel durchmachen. Wie würden wir auf diese Verkündigung reagieren? Hat diese Tatsache in unserem Denken überhaupt noch einen Platz? Oder würde ich Jesus verlassen, wenn mir etwas zustoßen würde, einzig und allein, weil ich Jesus treu bleiben will? Vielleicht ist es für den einen oder anderen eigenartig, dass sich Paulus im Gefängnis freuen kann. Ist das nicht extrem und fanatisch? Der hat ja nicht alle. Nein, das ist weder extrem, noch ist es fanatisch, sondern das ist selbstverständlich und normal. Ich möchte das an einem einfachen Beispiel deutlich machen. Da ist ein Vater, der für seinen Sohn eine seiner Nieren spenden, damit sein Sohn überleben kann. Der Vater nimmt Schmerzen und zukünftige Einschränkungen auf sich. Er muss damit rechnen, dass sich sein Leben dadurch verkürzt. Aber er freut sich. Er freut sich, dass er seinem Sohn helfen kann. Er nimmt Schmerz und Leid in Kauf und er freut sich, dass er das tun kann, weil er etwas Größeres vor Augen hat, das ihm wichtiger ist. Viele Menschen bringen große Opfer und freuen sich, weil sie darin einen Sinn sehen. Und große Leistungen und Errungenschaften in unserer Welt sind meistens mit großen Opfern verbunden. Viele Menschen haben mit Überzeugung ihr Leben für eine größere Sache gegeben. Das sind doch die Helden, die wir feiern. Helden, die wir bewundern. Ohne Opfer keine Helden. Helden stehen nur durch Hingabe und Opfer. Die Heldentaten. Das sind Menschen, die etwas riskieren, die bereit sind, Opfer zu bringen für etwas Größeres, das über sie hinausgeht. Die Freude des Paulus ist groß, denn er sieht in den Strapazen, die er durchmacht, einen Sinn. der über diese Welt hinausweist. Er freut sich darüber, dass er bei der Ausbreitung des Reiches Gottes nicht nur Zuschauer ist, sondern sich aktiv beteiligen kann. Er freut sich darüber, dass sein Leben sinnerfüllt ist und er an einem Projekt beteiligt ist, das weit über ihn hinausreicht und Auswirkungen hat bis in alle Ewigkeit. Das ist der Grund seiner Freude. Lieber so leben, als viel Fun und am Schluss des Lebens zu sehen, war's das? War das alles? Es macht Menschen Freude und glücklich, wenn sie merken, dass sie in etwas Größerem involviert sind. Die Frage, die sich uns stellt, ist, ob wir diese Sicht vom Reich Gottes haben oder ob wir der Meinung sind, dass der Glaube an Jesus zuerst einmal mein Leben komfortabler machen muss. Dass Jesus zuerst meine persönlichen Probleme lösen muss, was er ja auch tut. Aber wenn das im Vordergrund steht, dann ist das ein Glaube, bei dem nicht Jesus, sondern wir im Zentrum sind. Das Zweite, der Gemeinde dienen ist sinnvoll. Nun entwickelt Paulus den Gedanken des Leides noch weiter. Viele wissen gar nicht, wie sie das verstehen sollen, was er hier sagt. Die Nöte gehören zu den Bedrängnissen um Christi willen, die nach Gottes Plan noch ausstehen. Und was ich davon an meinem eigenen Körper leide, nehme ich damit dem Leib von Christus ab, der Gemeinde. Heißt das, Paulus müsste das Leiden von Jesus vervollständigen? Müssen wir durch unser Leiden noch etwas zu unserer Rettung hinzufügen? Das kann Paulus unmöglich so gedacht haben. Denn was Jesus durch Tod und Auferstehung getan hat, ist vollständig und ausreichend für die Rettung eines jeden Menschen. Da können wir nichts hinzutun, auch ein Paulus nicht. Es geht hier nicht um das Leiden von Jesus, dass er als Person, als er auf dieser Welt war, als Sohn Gottes gelitten hat. Zudem können wir nichts hinzufügen, sondern hier spricht Paulus vom Leiden, vom Leiden des Leibes Christi, also der Gemeinde. Das Leiden, das die Gemeinde zu ertragen hat. Dieses Leiden dauert, bis Jesus wiederkommt und sein Reich sichtbar aufrichtet. Und wir wissen weltweit, dass heute weltweit die meisten Christen verfolgt werden und leiden, um Jesu willen. Diese Nöte, die Paulus erleiden, gehören einfach zur Nachfolge von Jesus. Was er an seinem Körper erleidet, leidet er für den Leib Christi, also für die Gemeinde. Immer wenn ein Christ wegen seinem Glauben leidet, leidet er für den Leib Christi. Es ist immer etwas Größerem hineingenommen. Er leidet für die Gemeinde. Und so schreibt Paulus den Christen in Korinth schon, wenn ein Teil des Körpers leidet, leiden alle anderen mit. Und wenn ein Teil geehrt wird, ist das auch für alle anderen ein Anlass zur Freude. Wir sind miteinander verbunden in Leid und Freude. Das Leiden des Paulus betrifft also auch die Gemeinde, denn die Gemeinde ist, wie Paulus eingangs des Briefes erklärt, der Körper von Jesus. Und wie gesagt, Schmerzen und Verfolgung gehören zum Körper von Jesus. Paulus schreibt, Verfolgungen sind etwas, womit alle rechnen müssen, die zu Jesus Christus gehören und entschlossen sind, so zu leben, dass Gott geehrt wird. Paulus bezieht die Gemeinde in Kolosse in sein Leiden mit ein. Er leidet auch für sie, denn sie sind der Leib Jesu. Was Paulus an Verfolgung erlebt, ist im Plan Gottes vorgesehen. Bemerkenswert finde ich nun, wie Paulus seinen Auftrag versteht. Er sieht sich als Diener der Gemeinde. Die Gemeinde, zu deren Diener Gott mich gemacht hat. Ich diene der Gemeinde. Gott macht ihn zum Diener der Gemeinde und von daher verstehen wir auch, warum Paulus die Gemeinden so am Herzen liegen. Er ist Diener. Gott hat mir nämlich in Übereinstimmung mit seinem Plan die Aufgabe anvertraut, euch seine Botschaft in ihrem ganzen Umfang bekannt zu machen. Er ist Diener der Gemeinde. Und spitzfindige Leute könnten Paulus vorwerfen, er würde die Gemeinde zu wichtig nehmen. Eigentlich sei er doch ein Diener Christi. Die Gemeinde sei einfach auch noch da, aber das sei doch das Primäre. Und leider gibt es viele Christen, die ihren Glauben so verstehen. Sie freuen sich an der Beziehung zu Jesus und sehen in der Gemeinde, also in der Kirche vor Ort, der Leib Christi als ein Anhängsel, das es auch noch gibt. Diese Christen haben den Eindruck, sie würden mit Jesus der Gemeinde gegenüberstehen. Es stimmt etwas gar nicht mehr. So jetzt. Da. Nein, so als vorher. Sie meinen, sie würden der Gemeinde gegenüberstehen. Jesus und ich. Und dann gibt es ja auch noch die Gemeinde. Die hat auch noch etwas damit zu tun. Aber im Zentrum steht Jesus und ich. Wenn in der Gemeinde nicht alles rund läuft, und das wird es nie, solange wir noch auf dieser Erde sind, ziehen Sie sich zurück auf Jesus. Sie leben dann nach dem Motto, Jesus allein genügt mir, die Gemeinde brauche ich nicht unbedingt. Denn in Jesus habe ich alles. Ich kann ja mal da und dort hineinschauen. Ich kann mir ja mal da und dort eine gute Botschaft abholen. Und wenn ich am Morgen irgendwann nicht verwache, wenn diese Botschaft verkündigt wird, dann kann ich sie ja noch im Internet nachhören. Das ist ja, die Möglichkeiten sind unendlich heute. Aber ich brauche die Gemeinde nicht unbedingt. Ich muss das nicht haben, diese Spannungen, die vielleicht entstehen können, oder diese Aufgaben, die da wahrgenommen werden. Jesus und ich genügt. Das ist die absolute Individualisierung des Glaubens. Das ist in meinen Augen Zeitgeist pur. Und das ist ein fundamentales Missverständnis. Ich will jetzt mal ganz unmissverständlich sagen, Jesus ohne die Gemeinde gibt es einfach nicht. Es gibt sie nicht. Denn die Gemeinde ist der Leib Christi, der Körper von Jesus. Die Gemeinde ist der Körper und Jesus ist das Haupt. Das ist die biblische gesunde Lehre. Wer sich also der Gemeinde und damit entzieht, dieser Gemeinschaft, dann entzieht er sich auch Christus. Wer sich die Gemeinde entzieht, entzieht sich Christus, weil die Gemeinde der Leib Christi ist. Paulus versteht sich als Diener der Gemeinde und ganz und gar zum Leib Christi gehören. Er gehört dazu und ihr seht da, da gibt es Leute, die sind glücklich, da gibt es Leute, die schwatzen so ein bisschen, da gibt es Leute, die sind sauer. Das gibt's bei uns, aber wir gehören zusammen. Das ist der Leib Christi und Paulus distanziert sich nicht. Und wenn jemand Grund genug gehabt hätte zu sagen, jetzt habe ich genug von diesen Gemeinden, jetzt beschäftige ich mich nur noch mit Jesus, dann ist es bestimmt Paulus, denn er wurde angegriffen aus den Gemeinden heraus. Hatte schwierige Gemeinden und er hat nicht aufgegeben, sich um diese Gemeinden zu mühen und sich an ihrem Leben zu beteiligen. Er verstand sich als Teil dieser Gemeinde. Selbst dann, wenn ihn Christen aus diesen Gemeinden angriffen. Das finde ich sehr bemerkenswert und verdient höchste Beachtung. Paulus versteht den Leib Christi ganz praktisch. Es sind die Menschen, die Jesus nachfolgen. Es sind die Christen, mit denen er sprechen kann. Also lebende Menschen und nicht verstorbene Christen. Ich weiß, es gibt die, die dann immer sagen, ja, der Leib Christi ist größer als der, der jetzt da lebt. Einverstanden. Und zum Glück ist er weltweit. Und sie meinen dann meistens damit, das sind dann die Christen, die verstorben sind und mit denen leben wir in Gemeinschaft. Das ist auch nicht ganz falsch, aber es ist falsch. Nicht ganz falsch, aber es ist dann falsch, wenn das die Ausrede ist, dass ich mich bei der existierenden Gemeinde, von der existierenden Kirche distanziere und mich auf die unsichtbare Kirche verlege. Das hat Paulus nicht gemacht. Er hat sich mit der Kirche beschäftigt, die damals existierte, und das war, wenn ihr die Briefe kennt, die Paulus geschrieben hat, keine einfachen Gemeinden. So gehören wir einfach dazu. Sind wir bereit, für und mit der Gemeinde zu leiden? Sind wir bereit, uns für die Gemeinde aufzureiben und Opfer zu bringen, damit der wichtigste Auftrag erfüllt wird? Sind wir uns bewusst, dass wir uns genau dann für Christus einsetzen, wenn wir der Gemeinde, dem Leib Christi dienen? Also selbst auch die, die jeden Sonntag eifrig mitarbeiten, auch beim Apero, beim Saaldienst, überall, alle, die etwas tun, damit Reich Gottes gebaut wird, dienen Christus, dienen dem Leib Jesu. Der Gemeinde dienen und Opfer zu bringen, das ist eine sinnvolle Investition. Dafür lohnt es sich zu leben. Mir ist bewusst, dass das, was Paulus in diesen beiden Versen anspricht, uns nicht unbedingt beflügelt. Wir fragen uns vielleicht, ob wir wirklich in der Lage wären, für Jesus und die Gemeinde zu leiden. Ob wir bereit sind, Einschränkungen und sogar Schmerzen zu ertragen, die wir nur deshalb ertragen müssen, weil wir Jesus nachfolgen. Doch eines müssen wir wissen. Wie Paulus können wir das mit Freude ertragen? Vielleicht haben wir größte Zweifel, ob wir das dann auch wirklich schaffen, wenn es ernst ist. Aber wenn wir heute Jesus treu sind, dann werden wir auch morgen, wenn wir verfolgt werden, diese Verfolgung ertragen können. Da bin ich der tiefen Überzeugung. Die Kraft dazu bekommen wir dann, wenn wir sie brauchen. Corrie ten Boom, ist ja einigen bekannt, sie war in einem Konzentrationslager im Zweiten Weltkrieg gefangen und hat dort im Konzentrationslager auch ihre Schwester Betsy verloren. Und sie erzählt, als ich ein kleines Mädchen war, sagte ich meinem Vater: Papa, ich habe Angst, ich werde nie stark genug sein, um für Jesus zu leiden. Da fragte mich der Vater: Sag mal, wann gebe ich dir das Fahrgeld, wenn du eine Reise machst? 3 Wochen früher? Nein, Papa, an dem Tag, an dem wir verreisen. Genau. Und siehst du, deshalb gibt dir dein himmlischer Vater nicht heute die Kraft, Verfolgung zu ertragen, wenn dich niemand verfolgt und du diese Kraft gar nicht brauchst. In dem Augenblick, wo du für Jesus leiden musst, wird er dir die nötige Kraft geben. Im Augenblick brauchst du sie nicht. Ich war getröstet und spielte wieder mit meinen Puppen. Später gab mir Gott die Fahrkarte. Als ich leiden musste, strömte die Kraft nicht früher, nicht später. So Corrie ten Boom. Er gab sie mir zur rechten Zeit. Paulus schreibt darüber den Korinthern eine Wahrheit, die alle bestätigen können, die schon solche Situationen erlebten. Wie wir in ganz besonderem Maße an den Leiden von Christus teilhaben, erleben wir auch Christus, erleben wir durch Christus auch Trost und Ermutigung in ganz besonderem Maße. Also da, wo es dann hart auf hart geht, werden wir die Kraft Gottes erleben. Und es lohnt sich, dass wir durchhalten, denn das Ziel, auf das wir hinleben, das ist einfach etwas Großartiges. Ich bete mit uns. Ich danke dir, Vater, für das, was Paulus hier aufgeschrieben hat, den Kolossen. Ein Thema, über das wir uns sicher nicht freuen, weil Schmerzen, Leid, Verfolgung etwas ist, das uns Angst machen kann. Und wir sehen am Leben des Paulus, dass er darin Freude hat, weil er die größte Dimension sieht. Und Herr, so hilf uns, dass wir auch immer den Himmel vor Augen haben und sehen, dass sich das wirklich lohnt, dass es um viel mehr, um Größeres geht, dass es sich lohnt, dass wir dir treu bleiben. Und du lässt uns ja da auch nicht allein. Du hilfst uns dann, wenn es ganz dick kommt. Aber du hilfst uns auch schon heute, dass wir unser Leben so gestalten, dass wir ein Leben führen, das dir gefällt. Ein Leben im Vertrauen auf dich. Und dann werden wir bereit sein, wenn auch es schwieriger werden wird. Wir danken einfach, dass du ein treuer Gott bist. Wir danken dir, Herr Jesus, dass du für unsere Schuld am Kreuz gestorben bist und dass du selbst große Leiden auf dich genommen hast, aus Liebe zu uns. Wir beten dich an. Amen.